24 Birds of People. And now in season 15. Presented by 3 Biggie. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3 BG, 3 Banken Generali KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 15 ist Claudia Finzepsteh, Private Bankerin bei der K3 Bank und Generalsekretärin beim österreichischen Schutzverband der Wertpapierbesitzer. Und jetzt bei mir im Studio, liebe Claudia, servus und herzlich willkommen.
Servus Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Es ist eh überfällig, dass wir mal diesen Podcast machen und Karriere, Werdegang. Ich beginne auch bei dir. Studium WU finde ich da auf deinem LinkedIn-Eintrag. Wieder eine fast Nachbarin zu früher hier, weil das die alte WU ist da direkt um die Ecke. Sprechen wir über diese Zeit ganz kurz bitte.
Sehr gerne. Wie du gesagt hast, damals die WU noch in der Augasse.
Genau.
Schon als ich begonnen habe und kaum, dass sie fertig war, aus allen Nähten geplatzt. Habe dort Wirtschaftspädagogik studiert, also eher das Minderheitenprogramm an dieser Uni. Aber ich habe sie immer als sehr wertvoll empfunden, weil man da auch eines gelernt hat, man musste wirklich vor Leuten sprechen. Mhm. Ja. Und man musste die Inhalte transportieren können. Ja, also du musstest als Student schon vor 100 anderen Studenten stehen und deine Vorlesung machen. Und es war sehr breit und sehr generalistisch. Und das hat mir auch viel dann für die Zukunft mitgegeben.
Sind unpackbar viele Leute da auf der alten WU quasi dann rausgekommen als jene Leute, die man im Kapitalmarkt seit Jahrzehnten kennt und die da wesentliche Rollen spielen. September 93 gehe ich. Du bist zur Raiffeisen Zentralbank damals gegangen, zur RZB. Und wir werden in dieser Folge natürlich auch ein bisschen Bankengeschichte drinnen haben. Was war der Grund, damals dort andocken zu wollen und was hast du da zu Beginn gemacht?
Das war eigentlich eher zufällig. Also ich kann gar nicht sagen, ich bin quasi wegen des Kapitalmarktinteresses hingekommen. Ich habe eigentlich Personalwirtschaft studiert und wollte immer Personalentwicklung machen, war zu der Zeit 93 noch nicht so ausgeprägt in Österreich und habe mich dann beworben eigentlich für den Bereich der Kreditanalyse.
Okay.
Und bin hingekommen und der Job war schon besetzt.
Mhm.
Ja. Und dann hat man mir 3 Alternativen angeboten und dann haben wir gedacht, naja.
Aber man wollte dich haben, ne?
Aktienanalyse klingt eigentlich am spannendsten.
Okay.
Und dann, alle kennen ihn, alle Kapitalmarktteilnehmer, hatte ich quasi völlig unvorbereitet ein Hearing beim Peter Prisincheck.
Ich wollte einmal raten jetzt, genau. Das war zu erwarten, ja. Alle kennen ihn, ja.
Und habe also nicht damit gerechnet, dass ich nochmal eingeladen werde. Aber auf wundersame Weise habe ich dann doch in der Aktienanalyse begonnen und das war der Beginn einer sehr spannenden Reise, die sich bis heute durchzieht.
Ich habe dich dann kennengelernt doch als Österreich-Spezialistin im Research. War das von Anfang so oder hast du da generalistischer begonnen?
Ich habe begonnen bei der Birgit Kuras in der Aktienanalyse. Also damals schon war das schon geteilt. Also wir haben den österreichischen Markt abgedeckt, zu Beginn in Wahrheit zu zweit.
Ja.
Haben auch viel natürlich in diesen Jahren Emissionsanalyse gemacht.
Ja.
Das waren ja dann die Jahre der Börsengänge. Also ich habe eigentlich mit ATX Research begonnen. Also meine allerersten Unternehmen waren die Wienerberger, die Semperit, die Lenzing, damals noch die Bundesländer,
genau,
die Agrana, Radex. Und
genau.
Also querbeet eigentlich. Damals waren wir noch nicht branchenmäßig organisiert. Das hat sich dann erst in der Folge entwickelt, nachdem wir dann halt auch das CI-Research dazu bekommen haben. Aber es war klassisches, wirklich ATX-Unternehmen-Research.
Dann stelle ich gleich die Folgefrage, Branchenanalyse ist gekommen. Welche Branchen waren dann deine Babys?
Also ich habe so ein bisschen querbeet gemacht. Ich habe mal Bau und Baumaterial gemacht, ich habe Telekom gemacht, ich habe Versicherungen gemacht. Also im Wesentlichen habe ich fast alles gemacht, bis auf Banken. Banken habe ich nie gecovert.
Banken war immer extern.
Speziell, ja, und genau. Das war dann auch, und du hast ihn ja auch schon zu Gast gehabt, dann bei uns sehr stark beim Stefan Maxian verankert.
Genau, den werden wir verlinken. Zu dem kommen wir dann gleich später noch. Genau.
Ja. Und so musste man auch zu Beginn natürlich Generalist sein, weil es ja nur von jeder Branche ein, zwei, drei Unternehmen gegeben hat.
Und jetzt gehe ich 15 Minuten voran im Gespräch. Das schadet dir bei deiner jetzigen Aufgabe auch nicht, Generalistin gewesen zu sein und viele Branchen kennengelernt zu haben. Natürlich kommen wir noch dazu. Ich möchte die Ausbildungsschiene noch weiter besprechen. In den 90ern begleitend zu diesem Job als Analystin, als Researcherin hast du die CEFA-Ausbildung gemacht. Ich weiß aus dem Vorgespräch in einem ziemlich geilen Jahrgang.
Ja, ich war 94, 95, der berühmte ÖVFA-Lehrgang damals, eine sehr wertvolle Ausbildung, den gab es in Österreich schon, bevor es noch CFE gab. Und es war wirklich eine tolle Ausbildung, und in meinem Jahrgang waren dann Leute, wie die man auch am Kapitalmarkt kennt, der Wolfgang Matejka beispielsweise, aber auch jetzt wieder im Fokus auch am Kapitalmarkt, die Barbara Butis-Geibensteiner, die neue CFO der Österreichischen Post.
Genau, ja.
Also es war ein bunter Jahrgang und eine wertvolle Erfahrung, und ich bin mit vielen von diesem Jahrgang auch immer noch in Kontakt.
Ja, ich glaube, es gibt da wirklich eine gute Ausbildungsschiene in Österreich auch für diese Jobs, die wir da alle begleiten und die auch immer wieder bei mir zu Gast sind. Ich springe jetzt ins Jahr 2002. Da hat sich bei dir was verändert, weil sich in der Bank was verändert hat, und du bist zur Raiffeisen Zentrobank gekommen. Bitte auch da in eigenen Worten, was da die Story dahinter war.
Ja. Im Jahr 2002 hat sich Raiffeisen entschieden, alles was Aktien betrifft, in dem Aktienhaus von Raiffeisen zu bündeln, und das war die Raiffeisen Zentrobank, die ja schon sehr stark positioniert war, und das war auch das Jahr, wo eben Raiffeisen dann die Zentrobank komplett übernommen hat, und wir sind ungefähr 40 Leute vom Stadtpark auf den neuen Markt übersiedelt und haben uns dort wunderbar in ein Team integriert, das wirklich bereichernd war, nämlich neben dem Handelsgeschäft und dem Salesgeschäft auch das Zertifikategeschäft, und es war halt auch ein toller Spirit, ja. Also in diesen Jahren, das war einfach auch so eine Aufbruchsstimmung, auch am österreichischen Markt oder insgesamt am Kapitalmarkt, das wirklich alle mitgetragen hat zu dieser Zeit.
Ich gehe jetzt sinngemäß in die Folge zum Stefan Maxian. Da haben wir dann über den Analyst Award gesprochen. Da bist du auch eine Preisträgerin. Ich gratuliere, rückwirkend immer wieder ausgezeichnet worden. Der war mir damals ein großes Anliegen, dieses Ding zu machen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass der Stefan auch sehr gut reflektiert hat über diese Zeit, nämlich die Arbeit von Analystinnen und Analysten sichtbar zu machen. Und ihr habt euch da ordentlich ins Zeug gelegt, immer rund um mein Regelwerk, was mich ja rückwirkend noch sehr freut.
Ja. Es war wirklich schön für uns auch diese Sichtbarkeit, ja, weil man arbeitet als Analyst natürlich einmal ein bisschen im Hintergrund. Es war aber auch die Zeit, wo die Berichterstattung natürlich auch viel war über die Unternehmen. Wir sind natürlich auch, sage ich, in den Medien immer wieder zu Wort gekommen, und man gibt das natürlich auch gerne weiter. Natürlich, unsere Ansprechpartner sind in erster Linie natürlich immer die Investoren gewesen, aber das natürlich auch breiter zu kommunizieren, war natürlich eine tolle Sache, und ich habe mich immer auch sehr gefreut über den Analyst Award, und das hat uns natürlich auch immer beflügelt, da unserem Antrieb, gut und besser und besser und besser zu werden, und uns mit den lieben Kollegen in den anderen Häusern da zu matchen, war natürlich auch immer fein.
Genau, wir haben eine Einzelwertung gehabt, da warst du unter den Siegerinnen, und auch eine Teamwertung, die war ja brutal fair, sage ich mal. Die Einzelwertung natürlich auch mit einer Jury, aber die Teamwertung, da haben wir die Kaufempfehlungen reingenommen, bis ihr vom Kaufen weggegangen seid, und ein Outperform war für mich kein Kauf mehr. Und das wusstet ihr alle, und ich fand das so geil, wie ihr da, ich hab's das zum zweiten Mal jetzt, wie ihr da alle doch darauf irgendwie gesagt habt, okay, das ist jetzt das und das nehmen wir auch ernst. Und ja, das war wirklich eine schöne Phase, weil auch der ATX natürlich mitgespielt hat mit dem Jahrhundertboom von 1000 auf 5000 Punkten in 5 Jahren. Und ihr habt das noch geschlagen, sogar temporär immer wieder. Also das war schon eine großartige Zeit. Du hast dann 2007 am Ende des Booms einen Wechsel gemacht. Vom Senior Equity Research Analyst. Senior wird man irgendwann, wenn man lange dabei ist und das gut macht. Und dann zum Private Banking. Doch ein ganz ein anderes Ding irgendwie, ne? Weil man zwar immer empfohlen hat, aber plötzlich persönlich. Ne?
Ja, es ist was ganz was anderes, ja. Und doch eine natürliche Weiterentwicklung. Ja. Also was wir schon sehen müssen, und ich habe das über viele Jahre ja erfahren, die Analyse ist eine irrsinnig gute Vorbereitung, ein irrsinnig gutes Sprungbrett für viele andere Bereiche. Viele meiner Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, sind ins Fondsmanagement gegangen, ins Investor Relations, in Strategieabteilungen etc. etc. Und ich habe es als eigentlich natürliche
Weiterentwicklung. Ja, und Maurer jetzt zum Beispiel beim Flughafen.
Genau. Ne? Ja, genau. Aber auch andere schon in den frühen Phasen, ein Michi Buchbauer, den du wahrscheinlich noch kennst, der dann bei der Antritt.
Jetzt bei Embera Partners,
Es gibt da viele Karrierewege, die ihren Ursprung in der Analyse gehabt haben. Es ist eine wahnsinnig gute Ausbildung. Und ich wollte einfach was anderes machen nach 14 Jahren Analyse, aber nicht das wegschmeißen, was ich in diesen 14 Jahren gelernt habe.
Ach, schade. Ja.
Und ich war auch immer unterwegs, im Raiffeisensektor, bei sehr vielen Veranstaltungen, Kundenveranstaltungen, auch bei den Raiffeisenbanken, teilweise gemeinsam mit der Heike Abter. Mhm. Das heißt, ich habe auch natürlich die Privatkunden gekannt.
Also jetzt Research-Ideen und Umsetzungen via Zertifikate präsentiert.
Genau. Ja. Genau.
Klassisch.
Und dann hat sich's angeboten, es gab ein kleines, feines Private Banking in der Raiffeisen Zentralbank und da habe ich 2007 hingewechselt, natürlich nicht wissend,
Was dann kommt,
aber es war an keinem Platz am Kapitalmarkt angenehm in dieser Phase. Und es hat sich aber hier gezeigt, dass solche Krisen durchzudauern. Und
also nennen wir es mal beim Namen Lehman.
Lehman, ja. Also wir teilen es ja immer ein im Bankwesen, die Zeit vor Lehman und die Zeit nach Lehman. Also genau. Es war schon ein massiver Einschnitt für die ganze Branche. Aber das Wesentliche, was sich da gezeigt hat, dass man in solchen Krisen auch als Investor nicht die Nerven schmeißen darf.
Ja.
Am besten sind die Kunden ausgestiegen, die das durchgetaucht haben.
Mhm.
Solche Verwerfungen haben wir nicht gesehen.
Also damals gab es ja kaum diese beiden Deep-Leute, die von Covid profitiert haben, weil sie noch nicht Skin in the Game hatten und dachten, jetzt steige ich halt einfach ein. Damals waren wir wirklich alle vom Schiedsrichterstuhl geflogen. Ich kann mich an die Gewinnmesse erinnern, wo ich einen deiner Vorgesetzten, Michi Spieß, getroffen habe. Der hat gesagt, keine Ahnung, wie es mit uns weitergeht, wenn es halb Amerika zerfetzt von heute auf morgen. Das war damals wirklich bedrohlich.
Ja, das wusste natürlich keine Bank, weil letztendlich war es auch eine Liquiditätsfrage.
Ja, keiner hat keinen mehr vertraut und so weiter.
Wenn du als gesunde Banker-Liquidität hast, wird es schwierig. Also wir wussten es nicht. Das haben wir natürlich im Private Banking nicht so mitbekommen wie natürlich auf Vorstandsebene, weil wir waren natürlich den ganzen Tag damit beschäftigt, mit den Kunden zu telefonieren. Und es gab natürlich ein paar Mutige, die auch die Liquidität auf der Seite hatten, die zu dieser Zeit eingestiegen sind. Ja. Es gab viele, die das durchgetaucht haben.
Also doch auch damals schon beide gibt. Ne?
Ja. Gab es schon, ja. Solche gibt es immer.
Und es gab aber leider sicher auch ein paar. Das kann man nicht verhindern, wenn der Kunde unbedingt will raus und nicht mehr schlafen kann. Holst du nie wieder auf. Ne?
Genau, das ist es halt. Aber man muss dann natürlich auch sensibel sein und du kannst die Kunden natürlich beraten, aber du kannst, der Kunde muss sich immer wohlfühlen, letztendlich mit dem, was er tut, und wir begleiten sie, aber die Entscheidung, wenn selbst entschieden wird und nicht wir das machen in der Vermögensverwaltung, liegt dann natürlich letztendlich beim Kunden.
Du warst ja in dem Bereich da ziemlich jung unterwegs, noch zwar schon gut ausgebildet und alles. Ich komme dann eh noch zu einer Zusatzausbildung. Aber es ist sehr schnell gekommen als Private Bankerin. Diese verdammte Krise, die uns da wirklich,
ja. Ja, und du bist halt dann mittendrin, aber ob du als Analyst mittendrin bist oder als Private Banker, weiß ich nicht, ob es so einen großen Unterschied macht. Es hat uns alle betroffen und es hat alle Assetklassen letztlich betroffen.
Genau.
Und das Wichtige in diesen Phasen ist es halt, immer im Gespräch zu bleiben.
Ja.
Egal, ob das Lehman war, ob das Covid war. Also wir waren rund um die Uhr am Telefon.
Ja.
Und das ist wichtig, immer für den Kunden erreichbar zu sein. Und da entstehen dann natürlich auch lange Gespräche, die du sonst oft nicht hast, weil es jeden bewegt oder jeder, so wie in Covid, dann auch Zeit hat für ein Gespräch.
Und auch gute Relationships natürlich durch das Gespräch.
Ja.
Weil es ist ja klar, dass keine Person in Österreich oder auch sonst worldwide per se was für diese Krise jetzt konnte. Das sehe ich schon. Ich möchte nochmal die Ausbildungsschiene ansprechen. CPM, leite mal die drei Buchstaben her und das hängt mit dem Private Banking zusammen, bitte.
Ja, ich habe mich dann entschieden, ich hatte ja schon die Analystenausbildung, eben den CEFA, und habe mich dann entschieden, wie ich ins Private Banking gewechselt habe, dass ich auch die Portfolio-Manager-Ausbildung machen möchte. Was ja auch interessant war für mich, früher war es ja so, dass das noch nicht so getrennt war wie heute. Heute ist es so, ich mache wirklich Beratung und Kundenbetreuung, Vermögensverwaltung machen meine Kollegen, das ist komplett voneinander getrennt. Früher war das ein bisschen fließender, ja, wir haben das immer das Schweizer Modell genannt, das heißt, ich habe auch Vermögensverwaltung gemacht und Beratung und ich wollte einfach, also ich will ja immer was lernen. Also genau. Ich bin und bleibe neugierig, so bin ich schon auf die Welt gekommen und so wird das auch immer sein. Und es ist immer bereichernd, noch ein bisschen was dazu zu lernen. Ja. Mhm. Und das war schon ganz wichtig auch für mich, um da ein bisschen einzutauchen und auch als Sparring-Partner dann für die Kollegen in der Vermögensverwaltung jetzt auch ein bisschen zu wissen, was ist der Hintergrund. Und
Und wie lange dauert so eine Ausbildung zur Certified Portfolio Managerin?
Ja, ich glaube, das waren 1,5 Jahre.
Doch,
dann.
Gehört das dazu.
Ja, ja. Ja.
Auch wenn man brav strebert. Das,
ja. Und natürlich, wenn du auch schon vorher Vortragender warst, ja. Ist die Erwartungshaltung, dass du das gut und schnell bestehst, natürlich auch eine andere, als wenn,
gar keine Frage.
Als wenn du da nur Student bist quasi.
Ja, und das Ganze machst du ja neben dem normalen Job, also es zehrt auch natürlich, nehme ich an. Oder? Es kostet schon Energie, sowas. Ich springe jetzt in die 10er Jahre, die ja gekennzeichnet von der Staatsschuldenkrise waren zu Beginn und immer stärker sinkenden Zinsen. Das hat ja wiederum dem Private Banking und dem Portfolio Management in die Hände gespielt, weil sich auch die Asset-Klasse Aktien wieder erholt hat. Blick mal kurz in diese Zeit.
Ja. Es hat sich dann natürlich gezeigt, viele Kunden sind ja eher defensiv orientiert gewesen, was natürlich vor allem auch gilt für Stiftungen und es geht ja oft dann um Vermögenserhalt.
Ja.
Ja, viele hatten in den Anlagerichtlinien oft auch noch mündelsichere Anlagen. Mhm. Mit den Anleihen konnte man das natürlich alles nicht mehr verdienen. Und was wir dann gesehen haben, wir haben es ja dann auch in den Entwicklungen gesehen, dass natürlich viele dieser Kunden dann in defensive, dividendenstarke Titel gegangen sind.
Was ja kein Fehler war, ne?
Was kein Fehler war, was natürlich anfangs vielleicht ein bisschen Überwindung gekostet hat, was sich aber natürlich als richtige Strategie herausgestellt hat. Also man kann natürlich, und gerade eine Stiftung ist ja auch sehr langfristig orientiert. Das heißt, da verträgt man natürlich auch eine gewisse Aktienquote. Und wir haben damals ja gesehen, dass die Dividendenrendite oftmals höher war als die Rendite, die du bei den Anleihen desselben Unternehmens erzielen konntest.
Und die Anleihen selbst sind halt deutlich über Pari gegangen, die alten höheren Coupons. Habt ihr da zum Teil auch aktiv zum Verkauf geraten oder kundenspezifisch natürlich?
Ja, kundenspezifisch und natürlich monitoren wir die Portfolien immer und wir, je nach Kundenwunsch auch, haben wir natürlich persönliche Meetings und machen natürlich Vorschläge für Umschichtungen und schauen uns das Portfolio gemeinsam natürlich immer an. Das wird gemonitort. Und dann muss man halt je nach Marktentwicklung dann empfehlen. Und wir haben ja auch immer auch unsere Newsletter, unsere Webinare, unsere Veranstaltungen, wo auch meine Kollegen jetzt in der K3 Privatbank, der Harald Holzer mit seinem Team im Asset Management, dann auch immer was zum Markt erzählt und schreibt.
K3 Privatbank als Stichwort. Ich gehe ins Jahr 2015. Du hast wieder einen Change
schon
gemacht.
Vorgesprungen.
Ja, alles gut. Wir sind eh schon dort. Das wäre die Folgefrage eh gewesen. Es ist eine ähnliche Geschichte wie 2002, glaube ich, dass du gewechselt bist, was aber ein bisschen einen größeren Zusammenhang hat. Bitte auch da eigene Worte.
Ja, sehr gerne. Ich habe ja gesagt, ich war in der Raiffeisen Zentralbank im Private Banking. Und 2014, 15 hat sich Raiffeisen Zentralbank war ja 100% RBI, die K3 Privatbank ebenso 100% RBI und dann hat man sich entschlossen in der Gruppe, dass man diese zwei Private Banking Einheiten zusammenlegt und ich habe dann die Zentralbank Kunden in die K3 Privatbank begleitet. Ich habe einige Kunden ja schon seit 2007 betreut und das Schöne ist, dass das auch generationenübergreifend stattfindet. Also ich habe zum Beispiel Familien, wo ich die Großeltern, die Eltern und die Kinder betreue. die mittlerweile auch schon in ihren 20ern sind. Und das ist auch das Tolle am Private Banking, diese langfristigen Beziehungen und dieses Begleiten über Generationen, das mag ich wirklich sehr.
Private Banking unterstellt ja doch durchaus eine gewisse Einstiegshürde auch vom veranlagten Volumen und gerade da ist die Übergabe und die Nachfolgeregelung, Stichwort bei Firmen oder die Erbschaftsgeschichten, ein wesentlicher Punkt. Wie sieht das aus? Du arbeitest da mit Steuerberatern und so weiter zusammen, glaube ich. Ja. Oder?
Also wir arbeiten natürlich sowohl mit externen Experten zusammen, wir haben aber bei uns im Haus, und das ist wirklich ein tolles Angebot für unsere Kunden, die Abteilung Family Consult, ja, K3 Family Consult.
Ist relativ neu, glaube ich, oder?
Ist jetzt durch einen Generationenwechsel auch vom Dr. Weniger, der unser Stiftungsoffice und unser Unternehmerservice geleitet hat, jetzt in neuen Händen, meiner lieben Kollegin der Clementine Michalek-Waldstein. Mhm. Und wir haben das ganze Angebot natürlich überarbeitet und erweitert. Die Clementine kommt aus dem Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung. Das heißt, im Family Consult bieten wir den Kunden neben diesen Themen Stiftung, aber auch alles, was rund um Nachfolge, um Vermögensstrukturierung geht. Ja. Einerseits natürlich diese steuerlichen Aspekte, Erben, Vererben, Strukturierung. Viele unserer Kunden sind ja Unternehmer oder kommen aus Unternehmen. Das heißt, es geht dann darum, die Gesamtheit auch zu sehen. Es gibt Unternehmensanteile, es gibt Immobilien, es gibt sonstiges Vermögen und es gibt Familie. Alle diese Themen, wir begleiten das für unsere bestehenden Kunden, für potenzielle Kunden, als externer Partner auch, als Sparring-Partner, sowohl für die Familien. Wir wissen natürlich, dass die auch alle ihre eigenen Experten haben, aber ich finde es so wichtig, diesen externen Blick zu haben.
Ja, klar.
Und das können wir bieten. Also es ist ein bisschen wie Coaching. Man ist nicht zu nah. Man stellt vielleicht auch Fragen, die nicht mehr gestellt werden, weil man glaubt, die Antwort zu wissen. Und ich glaube, dass das wirklich ein tolles Angebot ist, das wir da haben, das uns hilft, unsere bestehenden Kunden zu begleiten. Wir bieten das allen unseren Kunden an.
Ja.
Aber auch für neue Kunden, sich das mal anzuschauen und sich da eine Begleitung zu holen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, mich erinnern zu können, vor wenigen Tagen ein Posting von dir zu einer Veranstaltung genau zu diesem Thema gesehen zu haben.
Genau.
Um was ging es da?
Es war eine tolle Veranstaltung. Wir hatten am 6. November, also gerade eben, eine Veranstaltung, wo wir uns dem Thema auch gewidmet haben, was kann eine Privatstiftung auch leisten im Familienkontext und im Generationenwechsel. Und wir hatten wirklich tolle Vortragende und Podiumsgäste. Das heißt, wir hatten eine Keynote von der Dr. Katina Leitner, vom Stiftungsverband auch, die in der Podiumsdiskussion die Frau Professor Karls, eine ausgewiesene Expertin von der WU für dieses Feld. Und es ist uns gelungen, auch ein bisschen Einblick in die Familienstiftungen zu bekommen. Also wir hatten als Gäste den Matthias Winkler von der Sacher-Gruppe und den Johann Breiteneder von, kennt man vom Best hauptsächlich von, so vom Garagenbusiness, die uns das Privileg gegeben haben, da ein bisschen reinzuschauen. Wie haben die das gestaltet in der Familie? Was bringt ihnen die Stiftung? Und das war ein toller Einblick. Wir hatten auch viele, viele tolle Gäste und das war eine großartige Veranstaltung. Und wir sehen das auch als Plattform, damit sich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch dort vernetzen können. Und wir werden da Folgeveranstaltungen haben. Das war einmal die erste Veranstaltung dieser Art, aber wir werden das sicher weiter so machen.
Total spannend, dass du das jetzt erwähnst. Es wird nämlich auch ein redaktioneller Schwerpunkt von mir in den nächsten Monaten werden, weil ich auch privat bei mir so ein Thema vorantreiben will. Und da schadet es ja auch nicht, irgendwie zu recherchieren. Und es ist ja auch in der DNA der Bank irgendwie immer schon drin gewesen, mit Stiftungen besonders viel zu tun.
Ja, das stimmt. Also die Stiftung ist ja gerade einmal 30 Jahre in Österreich, also in dieser Form, wie wir sie jetzt kennen. Und Katrin hat das immer begleitet. Mhm. Ja, also wir stellen ja auch den Stiftungspreis, wo wir arbeiten zu dem Thema Stiftung, also wissenschaftliche Arbeiten oder Aufsätze auch fördern im Rahmen eines Preises. Und das begleitet uns immer schon. Es ist in unserer DNA, wie du sagst.
Und bei dir selbst ist das Thema Stiftungen und genau das, was du die letzten 3 Minuten erzählt hast, auch im Spezielleren angesiedelt innerhalb des Private Banking, kann ich mir vorstellen,
ja,
oder?
Ja, ist ein Teil meiner Kunden natürlich, also wie gesagt, ein breites Feld von Stiftungen, Unternehmern, Privatkunden, auch sage ich semi-professionelle Kunden. Ich habe natürlich viele Kunden auch von der Zentrobank mitgebracht, die sehr aktienaffin sind. Und das ist ein bunter Mix und das macht auch Spaß.
Ja, das, und sie lächelt die ganze Zeit dabei. Das sieht man im Podcast nicht, das ist immer ein gutes Zeichen. Liebe Claudia, ich mache jetzt einen kleinen Sprung zum zweiten Teil meiner Anmoderation. Ich habe dich als Generalsekretärin beim Österreichischen Schutzverband der Wertpapierbesitzer ÖSWB anmoderiert. Und da möchte ich dich bitten, mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz reinzuholen, was dieser Verband macht.
Ja, das mache ich sehr gerne. Den Österreichischen Schutzverband der Wertpapierbesitzer gibt es jetzt noch viel länger als die Österreichische Stiftung.
Okay, jetzt sag's endlich.
Und das ist ein Verein, der die Interessen der österreichischen institutionellen Investoren bündelt. Also nicht der Privatanleger. Wir kennen die IVA, die vertritt die Privatanleger, sondern es ist eine Plattform für die institutionellen Kunden. Das heißt, es geht hier um Investoren wie Fondsgesellschaften, wie Pensions- und Vorsorgekassen, wie Versicherungen, wie auch Banken und andere Interessensvertretungen, mit denen wir uns vernetzen.
Geht
und
das wo auch wir noch in Richtung Family Offices oder haben die eine eigene?
Das ist offen, aber nicht so der große Schwerpunkt von dem, also von dem wir herkommen. Aber wir, vernetzen uns natürlich mit allen anderen Verbänden und Interessensvertretungen, weil wir unser Schwerpunkt natürlich ist auch die Förderung des Kapitalmarktes und die Rahmenbedingungen. Aber für alle, die sich fragen, habe ich noch nie gehört. Ja, warum? Weil wir ein bisschen im Hintergrund agieren. Also wir sind nicht medial präsent, wir sind nicht aktivistisch, wir sind ein Verein, wo man sich auch mit fachlichen Themen beschäftigt, auch mit den Rahmenbedingungen beschäftigt, sich sehr viel vernetzt, also mit allen Marktteilnehmern, aber eher im Hintergrund.
Jetzt nenn doch noch ein paar weitere Namen, denn es sind große Namen, die da noch genannt werden können.
Ja, ich kann natürlich unsere Mitglieder nicht nennen. Man kann sieht natürlich die institutionellen Mitglieder bei uns auf der Homepage, aber unser Präsidium kann ich gerne nennen. Also der Präsident des Österreichischen Schutzverbandes ist der Michael Spies. Das Präsidium setzt sich dann noch zusammen aus dem Wolfgang Treindl, ja auch jahrzehntelang in der Branche tätig gewesen, erste Asset Management, auch Private Banking, erste kennen alle. Der Wolfgang Mateka, auch dem Publikum hier bekannt, also wie gesagt, wir kennen einander auch schon seit den frühen 90ern und unser Kassier ist der Bernd Maurer, ja auch ein langjähriger Begleiter. Also es macht sehr viel Spaß und ich darf das begleiten als Generalsekretärin und ich freue mich.
Auch viel Wissen mitnehmen und gar nicht so blöde Kontakte sind ja alle theoretisch auch als Privatpersonen interessant für deinen Brotjob. Aber ich möchte jetzt nicht intim nachfragen natürlich, weil das ist klar, das ist eine... Aber das kommt aus der Zeit, Michael Spies, habe ich vorher schon erwähnt, dein ehemaliger Chef bei der Raiffeisen Zentralbank, da kommt auch deine Connection hin zu diesem Verband.
War 20 Jahre mein Vorstand,
ja. Alles klar. Gut.
So wie auch mein jetziger Vorstand mich aus der Raiffeisen Zentralbank begleitet hat. Der Willi Seleder ist unser CEO, der Stefan Neubauer ist mein zuständiger Vorstand. Und der dritte im Bunde bei uns ist der Harald Holzer, der schon seit 99 das Asset Management sehr erfolgreich leitet.
Diese drei Personen hat man heuer besonders oft gesehen, weil heuer gab es ein sehr rundes Jubiläum der Kathrein Privatbank, den 100er, möchte nochmal gratulieren. Ihr habt da einiges gemacht. Was sind jetzt, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Du hast über eine ganz junge Veranstaltung vom 6.11. gesprochen, was jetzt Stiftungen betrifft. Deine Memories und Takeaways aus diesem 100er Jahr, was war das?
Ja, es ist natürlich beeindruckend, wenn man, und wir tragen ja den Namen des Gründers in unserem Banknamen. Also die Bank wurde
Habe ich gelernt bei einer Veranstaltung.
1924 von Karl Kathrein gegründet. Ein Startup damals, ja, quasi, genau. Wenngleich der Gründer nicht mehr ganz jung war und schon eine erfolgreiche Bankkarriere hinter sich hatte, als er die Bank gegründet hatte. Aber es war auch ziemlich in der Spätphase der Bankgründung. Es gab ja viele Privatbanken früher. Natürlich eine wechselvolle Geschichte. Und in den 70er Jahren ist dann Raiffeisen eingestiegen. In den 80er Jahren wurde es dann komplett übernommen von der Raiffeisen Zentralbank damals. Und jetzt sind wir eine 100%-Tochter der RBI und quasi die einzige Einheit der RBI in Österreich, die Privatkunden betreut. Mhm. Ansonsten findet das ja nur dann in den Netzwerkbanken statt und die Privatkunden werden in Österreich sonst von den Landesbanken betreut.
Und diese Struktur, wie gesagt, 2015 dann geschaffen, glaube ich.
Also die K3 gab es ja schon. Wir sind mit den Kunden der Raiffeisen Zentralbank, haben wir dann in der K3 angedockt und haben diese beiden Private Banking Einheiten zusammengeführt, die der RBI gehört haben. Also vorher gab es eben zwei Einheiten für Privatkunden, jetzt gibt es eine Einheit. Und es ist natürlich diese Geschichte sehr beeindruckend. Und wen es interessiert, wir haben ein Buch auch drucken lassen, haben die Geschichte zusammengefasst und es ist ein wunderbares Buch gekommen. Also wer 100 Jahre K3 dann im Zeitraffer sich anschauen will, den können wir gerne auch ein Buch zukommen lassen.
Ja, da melde ich mich gleich einmal an als börsengeschichtlicher Fan.
Bekommst
natürlich
du.
Hochinteressiert. Letzter Punkt, bevor ich dann zu der Abschlussfrage komme, das weiß ich jetzt aus dem Vorgespräch, dass du einmal im Jahr gerne untertauchst.
Ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Auch wenn wir alle unheimlich gerne arbeiten und viel Spaß dran haben, hier und da müssen wir uns auch auskinken. Und für mich das absolut Entspannendste ist es, einmal im Jahr wirklich tauchen zu gehen. Wow. Irgendwo, wo es warm und bunt ist.
Also nicht Eisbaden oder so?
Nicht Eisbaden, nein, das liegt mir nicht so. Leider, ich höre immer wieder, es ist sehr gesund.
Ich tue da jetzt drum damit, ja,
genau. Aber es macht mir wenig Spaß, also viel entspannender ist es, wenn das Wasser angenehme Temperaturen hat und wenn die Fischschwärme sehr bunt sind. Das macht mir viel Freude und entspannt mich. Und
ja, das ist doch gut so. Ne? Neue Energie für die vielen Aufgaben, die man hat. Vieles ist im Gespräch eh schon gefallen. Was dir am Job Spaß macht, frage ich deswegen nicht, weil schon viel Spaß rübergekommen ist und sehr, sehr viel Inspiration in dieser Folge. Aber Karriere-Werdegang-Podcast, hast du irgendeinen Tipp für Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die im weitesten Sinne eine Bankerinnen- oder Bankerkarriere, die vielleicht in deinen Bereich reingeht? Da waren ja viele Fassungen. Wie gehe ich das am besten an?
Ja.
Wie steige ich am besten bei einer Bank als Lernende oder Lernender ein?
Ja. Also wir als Gruppe suchen ja immer wieder Studenten, die uns unterstützen. Und das ist natürlich auch was Tolles, mal reinzuschnuppern. Ja? In einem Bereich der Bank und dann vielleicht in einen anderen. Und wenn man fertig ist, bieten wir, und das ist ja auch gruppenübergreifend ein bisschen, ich glaube, der Stefan hat es auch schon mal vorgestellt, ein Trainee-Programm an.
Ich wiederhole das immer wieder gerne.
Wirklich wertvoll ist. Ja? Und sich einfach was zutrauen. Ja?
Ja.
Also ich sage es jetzt, wie es ist. Also als ich begonnen habe in der Aktienanalyse, hatte ich gerade mal das Wissen über Aktien, wie man es halt in Wirtschaftspädagogik hat. Mhm. Man muss sich einfach trauen und man kann fast alles im Leben lernen, wenn man neugierig ist. Mhm. Ja? Und man kann sich immer verändern. Ja? Und man sollte da wirklich den Mut haben zu sagen, das probiere ich. Ja. Man schreibt ja Bibi Langstrumpf immer zu, die gesagt haben, das habe ich noch nie gemacht, daher bin ich davon überzeugt, dass ich das großartig machen werde.
Ja, das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Ich wünsche dir dann viel Spaß beim Untertauchen. Ich glaube, es ist vorher noch viel zu tun. Und ja, liebe Claudia, danke, dass wir da an einem Samstagvormittag aufnehmen konnten. Das ist sehr entspannt. Gesendet wird es am Freitag. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese Folge voller Inspiration und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich da sein konnte.
Wunderbar. Ciao.